Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, 4, 3, Fragestunde. Wir haben heute mal wieder eine Fragestunde und wir haben sehr viele Fragen. Ich gehe davon aus, dass wir in der Zeit, vorgegebenen Zeit von einer halben Stunde, diese nicht alle schaffen werden. Die werden dann in der nächsten Runde, sprich in der nächsten Sitzung nach den Ferien behandelt. Ich rufe auf die Frage 507, Frau Stadtpferde-Lajanusch.
Ich frage den Magistrat. Bürger und Bürgerinnen haben den Eindruck geäußert, dass nach großräumigen Kanalsanierungen mittels Linerverfahren vermehrt Ratten auftreten. Liegen den Verantwortlichen vor Ort Erkenntnisse oder Statistiken vor, anhand derer diese Vermutung überprüft werden kann?
Herr Stadtbauer Nolder.
Herr Vorsitzender, Frau Janusch, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also die Inliner-Sanierungen führen ja dazu, dass die Innenwände der Kanäle glatt sind und eigentlich die Rattennester dadurch gar nicht mehr in entsprechenden Hohlräumen stattfinden können. Und die Vermutung ist von Kassel Wasser, dass sie sagen, unter Umständen führt es dazu, nach diesen Sanierungen, dass die Ratten eine neue Heimat suchen und dabei unter Umständen an der Oberfläche ihre Position verändern.
Erste Nachfrage.
Genau das wollte ich noch mal nachfragen. Im Prinzip war das beobachtete Phänomen, dass die Ratten halt vermehrt oben sind. Aber es ist keine Vermehrung. Aber gibt es konkrete Beobachtungen, das heißt Zahlen dazu? Oder kann das im Rahmen der Sanierung gemacht werden? Das wäre die konkrete Frage. Kann man das untersuchen, wo die Ratten dann hingehen?
Nein, es gibt also definitiv kein Personal bei Kassel Wasser, was Ratten zählt. Ja? Da sind wir mit auf die Aufmerksamkeit der Bevölkerung angewiesen.
Ich rufe auf die Frage 508, Herr Stadtverordneter Düstertig. Danach Frau Stadtverordnete Bock.
Wie viele Menschen waren von der Einstellung der Maßnahmen zur kommunalen Arbeitsförderung betroffen? Das betrifft hier diesen
Frau Bürgermeisterin Friedrich.
Zeitraum.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, Herr Düstertig, von der vorübergehenden Aussetzung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung waren 57 Personen betroffen. Seit 11. Mai haben aber verschiedene Personen 49% wieder freiwillig angefangen. Also es stand ihnen frei, wieder an den Arbeitsgelegenheiten teilzunehmen. Und jetzt gibt es ja auch mit der Lockerung eine schrittweise Öffnung. Bei einigen Personen lag es auch an der fehlenden Kinderbetreuung. Und ich gehe davon aus, dass das wieder im Normalzustand übergeht. Und im Übrigen am 13.07. fangen wieder neue Personen an auch. Das ist das eine. Und ansonsten haben in Absprache mit den Trägern und mit den Mittelgebern sind zwei Maßnahmen verschoben worden. Das eine ist das Thema Sozialwirtschaft integriert, Sorgearbeit im Quartier. Dieses große neue Projekt sollte im April starten und das wird jetzt im August starten. Und das andere, das sind Sprachkurse, die sollten im April starten, die sind aber dann am 2. Juni gestartet. Ansonsten haben die Qualifizierungs- und Coaching-Maßnahmen, die sind fortgesetzt worden. Da gab es unheimlich kreative Formen, digital oder per Telefon, gerade das Coaching und so weiter. Das hat stattgefunden. Aber insgesamt kann man sagen, 250 Personen waren betroffen jetzt in den letzten Monaten. Aber so langsam geht es wieder in den Normalzustand über.
Gut, danke schön für die Antwort.
Jetzt Frau Bock mit der Frage 510, danach Herr Binkowski mit der Frage 511. Ich sage das jetzt immer schon mal im Vorlauf, weil die Wege in der Halle hier doch ein bisschen größer sind als im Stadtverordnetensaal, damit wir flotter durchkommen. Frau Bock, Sie haben das Wort.
Frage den Magistrat. Wann wird der Parkplatz neben dem Ostenplatz in Halleshausen entsprechend der Bürgerbeteiligung zu einem Platz mit viel Grün umgestaltet?
Herr Stadtbauer Nolder.
Vorsitzender, Frau Bock, es ist immer so, es gibt strategische Planung und bei strategischen Planung gibt es auch Bürgerbeteiligungen. Und die zweite Entscheidungsphase ist die, dass ein Projekt im Haushalt abgesichert ist. Ja? Das ist uns beim Ostenplatz gelungen, aber bei der Priorisierung in den letzten Haushalten ist eben dieser zweite Platz an dieser Kreuzung nicht, hat sich in der Priorisierung nicht durchgesetzt und deshalb wurde diese Maßnahme noch nicht umgesetzt.
Erste Nachfrage, Frau Bock.
Wann wird er denn umgesetzt?
Wenn es entsprechend Haushaltsmittel dafür zur Verfügung sind, das wird im jeweiligen Haushalt beschlossen.
Frage beantwortet. Herr Pienkowski mit der Frage 511, danach die Frau Stadtverordnete Schuri.
Ich frage den Magistrat, während die Koalition in den letzten Haushaltsdiskussionen Kopenhagen als Ziel definiert hat, bauen Europa und weltweit viele Städte ihre Infrastruktur um, hin zu mehr Rad- und Fußverkehr sowie mehr ÖPNV. Als eines von vielen Beispielen kann hier Paris genannt werden, welches sein Radwegenetz allein in der Corona-Pandemie um 650 Kilometer erweitert hat. Welche Maßnahmen plant der Magistrat bezüglich Umbau und Ausbau der Radinfrastruktur Kassels noch in 2020?
Herr Stadtrat Stochler, bitte.
Herr Vorsteher, Herr Pienkowski, ich darf Ihnen folgende Antwort geben. Wie Sie der Presse sicherlich letzte Woche Abend auch entnehmen können, haben wir unter dem Titel Bausteine Zukunft Radverkehr ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt mit 86 Maßnahmen, die wir mittelfristig in den nächsten Jahren umsetzen möchten. Für das Jahr 2020 sind noch folgende Maßnahmen vorgesehen, beziehungsweise sind schon in der Umsetzung: die Fahrradstraße Goethestraße zwischen Rudolfsplatz und Freiherr-vom-Stein-Straße, die Fahrradstraße Schillerstraße, dort werden wir einen ersten Abschnitt zwischen Clara-Immerwahr-Straße und Uferstraße realisieren. Wir sind auch zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr der restliche Abschnitt nach Verhandlungen mit der DB bis zur Philippistraße umgesetzt werden kann. Wir haben die Bürgermeister-Brunner-Straße abgeschlossen. Der Phrasenweg ist im Moment noch im Bau und die Druseltalstraße ebenso. Darüber hinaus wird es noch an zahlreichen Stellen in der Stadt neue Markierungen geben, also Auffrischung von Markierungen von Radpfoten, aber auch von Wegeführungen. Wir haben vor einigen Tagen auch die Hohnemannstraße zu einem Teil in Gegenrichtung Einbahnstraße für den Radverkehr freigegeben. Und wir sind im Moment in der Abstimmung für den westlichen Teil der Kohlenstraße, dort auch noch Radfahrstreifen in diesem Jahr anlegen zu wollen. Das sind die Maßnahmen in 2020. Eine sehr große Maßnahme, die wir dieses Jahr vorgesehen hatten, den Umbau am Katzensprung, mussten wir leider verschieben. Wir hatten ein Ausschreibungsergebnis, was deutlich über den Kostenermittlungen lag, sodass wir uns dazu entschieden haben, die Ausschreibung aufzuheben und in diesem Jahr nochmal neu auszuschreiben. Geplant ist dann diese Umsetzung im kommenden Jahr.
Erste Nachfrage, Herr Pienkowski.
Wollen Sie bedeutend mehr Radverkehr auf Kassels Straßen, ja oder nein?
Ja. Vielleicht darf ich noch eine Bitte an die Technik geben. Es ist hier oben für uns, was ob es mir nur so geht, unheimlich schlecht zu verstehen. Vielleicht kann man die Lautsprecher, die, glaube ich, ganz bewusst hinter uns stehen, noch ein bisschen lauter drehen, weil ansonsten bekommen wir hier oben relativ wenig mit. Das wäre eine Bitte.
Vielleicht die Saalmikrofon noch mal aufhören. Die zweite Nachfrage ist von der AfD-Fraktion.
Ja, schönen guten Tag. Mich würde mal interessieren, ob bei den ganzen Baumaßnahmen das historische Kopfsteinpflaster erhalten bleiben kann, zumindest in Teilen als historisches Erbe, ob daran gedacht ist. Es ist ja bei der Bürgermeister-Brunner-Straße jetzt komplett entfallen.
Ja, das wird teilweise erhalten, teilweise fällt es auch weg. Wir wollen natürlich auch großen Wert auf Komfort legen, entsprechend bei Radverkehrsanlagen. Da macht das Kopfsteinpflaster eher Probleme. Aber wir haben jetzt auch Bereich im Phrasenweg, Eva Koch nickt, dort hat das Kopfsteinpflaster uns über Jahrzehnte Probleme bereitet. Dort nehmen wir es raus und machen nachher eine Asphaltdecke, weil es ansonsten im Hinblick auf Komfort, aber auch für Sicherheit schwierig ist für Radverkehr.
Frau Schuri mit der Frage 512.
Ich frage den Magistrat. Der Eingabeausschuss hat seit dem 7.11.2018 nicht mehr getagt. Wie erklärt sich dem Magistrat den Stillstand dieses Gremiums zu wichtigen bürgerlichen Engagement?
Herr Oberbürgermeister.
Ja, sehr geehrte Frau Schuri, zunächst einmal vielleicht gesagt, dass wir als Magistrat der falsche Ansprechpartner für diese Frage sind. Diese Frage müssen Sie an den Ausschussvorsitzenden und an den Stadtverordnetenvorsteher adressieren. Und die beiden geben Ihnen die Auskunft, warum dieses Gremium seit nunmehr anderthalb Jahren nicht mehr getagt hat. Ich kann Ihnen höchstens inzident eine Vermutung äußern, aber der Magistrat Noch einmal, lädt weder zu diesem Gremium ein, das will unsere Geschäftsverteilung nach der Hessischen Gemeindeordnung in entsprechenden Regelungen, nicht aus gutem Grund Stadtverordnetenvorsteher, Ausschussvorsitzender, ich weiß gar nicht, wer im Augenblick der Ausschussvorsitzende ist, vielleicht meldet er sich nochmal zu Wort. Ja, Kollegin, ja, Joanna Alsamaray, herzlichen Glückwunsch noch. Ich habe das ja mitgekriegt von meiner Stelle. Das darf man, glaube ich, zwischendurch auch nochmal sagen für den Nachwuchs an dieser Stelle. Ich freue mich sehr um jeden Einwohner oder Einwohnerin, weiß ich gar nicht, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Einwohnerin, prima. Jedes Mädel mehr auch und jeden Einwohner mehr bei uns in der Stadt Kassel. Das mal am Rande. Aber nochmal, die beiden stellen fest, ob eine Eingabe zulässig ist oder nicht. Und Stadtverordnetenvorsteher und dann lädt die Ausschussvorsitzende entsprechend ein. Und das ist keine Frage, die ich beantworten kann. Ich kann nur eine Vermutung äußern, dass offenbar nicht genug zulässige Eingaben an die Stadtverordnetenversammlung gerichtet worden sind. Und deswegen tagt der Ausschuss seit anderthalb Jahren nicht. Aber das nochmal ist nicht Zuständigkeit des Magistrats, das prüft der Magistrat auch nicht, sondern der Stadtverordnetenvorsteher. Wenn es positiv ist, lädt Frau Alsamaray in dieser Beisitzung auf Vorschlag von Herrn Zeitler ein. Bitte schön.
Danke. Jetzt, wenn Sie mich fragen wollen, es sind immer Eingaben gewesen, die Bundesgesetze oder Bundesverordnungen betroffen haben, wo die Stadtverordnetenversammlung keine Zuständigkeit hat. Deshalb wurden die meisten dieser Eingaben abgelehnt und für nicht zulässig erklärt. Beispielsweise jetzt nur ein Beispiel, die Frage des Verbots eines Feuerwerks zu Silvester. Ist Sprengstoffgesetz, ist also Bundesgesetz, hat die Stadtverordnetenversammlung keine Zuständigkeit. Aber nicht hier, Herr Mijatovic, das können wir, und wir machen das auch nicht frei Schnauze, sondern wir beurteilen das nach Recht und Gesetz. So, nächste Frage ist die 513, Frau Tesfaye-Jesus, danach Herr Burmeister.
Frage dem Magistrat. Das Sportamt hat dem Träger...
Kleinen Moment mal. Vielleicht kann das mal ein bisschen aufgedreht werden. Das Mikrofon ist sehr schlecht zu verstehen hier vorne. Ja.
Aber wir sollen es ja nicht anfassen.
Ja. Ja, Hocker haben wir schlecht. Das ist halt... Hocker haben wir keinen. Aber versuchen Sie es mal. Ja. Sie haben doch ein kräftiges Organ, da können Sie aber laut sprechen.
Gut. Ich frage... Besser. Ich frage den Magistrat. Das Sportamt hat dem Träger des Projekts Windpark Jahn mitgeteilt, dass Fördermittel für 2020 derzeit nicht zur Auszahlung kommen können. Welche Gründe hat der Magistrat für diese Entscheidung?
Herr Oberbürgermeister.
Ist keine endgültige Entscheidung, sondern Sie wissen ja, dass wir auf die Haushaltsgenehmigung warten müssen. Die liegt seit Ende Mai vor und der Träger dieses Projekts hat, wenn ich es jetzt richtig vom Sportamt hier am 16. Juni, also vor 13 Tagen, die Nachfrage gestellt, schriftlich eingegangen beim Sportamt der Stadt Kassel, wie es mit der Förderung, die ja im Haushalt durch Ihren Beschluss verankert worden ist, aussieht. Und das Sportamt prüft jetzt die Bewilligung.
Erste Nachfrage.
Also es ist nicht die Aussage getätigt worden, dass die Fördermittel nicht zur Auszahlung kommen.
Das ist mir jedenfalls so nicht mitgeteilt worden. Sondern Ende Mai Haushaltsgenehmigung, Anfrage war am 16. Juni und seitdem liegt diese Anfrage von Dynamo Windrad vor und die Mittel stehen im Haushalt und das wird jetzt geprüft. Ich glaube, das sind gerade 13 Tage, heute ist der 29.
Zweite Nachfrage, Frau Bock.
Mittel sind von uns im Haushalt ja beschlossen worden, das heißt, was wird noch geprüft oder was würde da überhaupt entgegenstehen?
Naja, ich meine, Sie wissen das vielleicht, Frau Bock, Sie sind jetzt auch ein paar Tage in der Stadtverordnetenversammlung. Das, was Sie im Grunde nach im Haushalt beschließen, ist eine Ausgabeermächtigung, aber keine Ausgabeverpflichtung. Und unsere einzelnen Fachämter im Rathaus müssen natürlich, wenn sie keine Untreue begehen wollen, jede einzelne Rechnung, das ist jetzt nicht auf den Einzelfall bezogen, den Frau Tesfaye-Jesus angesprochen hat, aber grundsätzlich natürlich jede einzelne Rechnung überprüfen. Und nicht einfach sagen, hier ist das Geld. Das muss natürlich dem Zweck, den Sie als Stadtverordnetenversammlung festgelegt haben, entsprechend entsprechen. Das ist ein Verwaltungsvorgang. Das wird alles ordentlich aktenkundig gemacht. Und wenn das dem entspricht, wird auch ausgeschüttet.
Frage beantwortet. Jetzt rufe ich auf zusammen die Fragen 514 und 533, also zusammen mit dem Herrn Burmeister, den Herrn Stadtverordneten Werl. Sie fragen hintereinander und können auch hintereinander Ihre Fragen wegstellen und auch die Nachfragen entsprechend stellen. Und dann eben die zweite Nachfrage geht dann eben an denjenigen, der zweite Nachfrage. Okay, danke. Herr Burmeister, Sie haben das Wort zuerst.
Welche Vorfälle, die einen Straftatbestand erfüllen, sind dem Schulträger der Karl-Schomburg-Schule bekannt?
Frau Gothe.
Die Frage bezieht sich natürlich auf die Karl-Schomburg-Schule. Ne?
Herr Vorsitzender, Herr Burmeister, im laufenden Schuljahr 2019-2020 ist es zu Vorfällen auf dem Schulgelände der Karl-Schomburg-Schule gekommen, die Polizeieinsätze notwendig machten. Das waren 4 an der Zahl. Ob die Vorfälle einen Straftatbestand erfüllen, ist uns als Schulträger nicht bekannt.
Erste Nachfrage, Herr Burmeister.
Was wollen Sie gegen diese Zustände tun an dieser Schule?
Entschuldigung, ich verstehe das akustisch gerade nicht.
Was wollen Sie gegen die Zustände tun an dieser Schule? Gegen diese Vorfälle, die eine Kriminalität in sich bürgen, sagen wir mal so.
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Zustände Sie meinen. Wenn Sie wissen wollen, was in diesen 4 Fällen unternommen wurde, muss ich zunächst mal darauf hinweisen, dass dafür in erster Linie die Schule selber und das staatliche Schulamt zuständig sind und nicht der Schulträger. Die Schule und das staatliche Schulamt haben jeweils, wie gesagt, angemessen reagiert. Sie haben die Polizei eingeschaltet. Sie sind in Kontakt mit den Jugendbeauftragten der Polizei. Und sie haben entsprechende pädagogische Maßnahmen eingeführt und arbeiten gemeinsam an einem neuen oder verbesserten Sicherheitskonzept für die Schule.
Die zweite Nachfrage zu dieser Frage, der Herr Dr. von Rüden. Nein. Der Bürger kann dann die zweite Nachfrage, wenn er die hat, dann bei der zweiten Frage vom Herrn Werl stellen.
Frau Gothe.
Du machst was.
Gibt es da noch Klärungsbedarf? Oder?
Nein, alles klar. Ich habe das nur klar machen wollen, weil er von hinten heftig gewunken hat.
Frau Gothe, trifft es zu, beziehungsweise haben Sie Kenntnis davon, dass die Staatsanwaltschaft in der Angelegenheit Karl-Schomburg-Schule wegen schwerer Körperverletzungen im öffentlichen Raum ermittelt?
Nein, davon habe ich keine Kenntnis.
Dankeschön.
Herr Werl, das ist jetzt die Frage 533.
Ich frage den Magistrat, welche Erkenntnisse hat der Magistrat über Zwangsprostitution, Prostitution, sexuelle Übergriffe, Gewalttaten und Polizeieinsätze an der Karl-Schomburg-Schule?
Frau Gothe.
Herr Vorsitzender, Herr Werl, im laufenden Schuljahr ist es, wie gesagt, zu mehreren Vorfällen gekommen. Bei 4 wurde die Polizei gerufen. Das waren, ich zähle jetzt die 4 Fälle auf, Schlägerei auf dem Schulhof, autoaggressives Verhalten einer Schülerin mit Fremdbeteiligung, Bedrohung und Übergriff eines Schülers auf eine Mitschülerin im Klassenraum, bedrohendes Auftreten eines Vaters in Begleitung weiterer Angehöriger auf dem Schulgelände. Ein Fall von Zwangsprostitution ist nicht bekannt. Auch zur Prostitution liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Bei den sexuellen Übergriffen handelt es sich um sexuelle Nötigung gegenüber Schülerinnen und Lehrerinnen, vor allem verbal und hinter dem Rücken der Beteiligten durch Zeichen, entsprechende Handlungen und so weiter. Die Schulleitung und alle handelnden Personen seitens der Polizei und des staatlichen Schulamts haben unverzüglich und überaus umsichtig auf alle Vorfälle mit pädagogischen Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen, zum Beispiel Überweisung an andere Schulen, reagiert und sind allem konsequent nachgegangen.
Erste Nachfrage, Herr Werl.
Welche Altersklassen von Schülerinnen und Schüler von bis besuchen die Karl-Schomburg-Schule?
Welche?
Altersklassen.
Welche Alters? Das ist eine weiterführende Schule, das heißt ab Klasse 5 bis Klasse 10.
Was wäre in Alter ausgedrückt?
Zweite Nachfrage, Herr Bürger.
Wie beurteilt der Magistrat insgesamt das pädagogische Konzept der Karl-Schomburg-Schule?
Wir bewerten als Magistrat nicht das pädagogische Konzept einer Schule. Das tut das staatliche Schulamt und die Schulfamilie für sich.
Nächste Frage, Herr Augustin, und danach der Herr Kisselbach. Also statt die Frage 515, Herr Augustin, Sie haben das Wort.
Mit welchen zeitlichen Verzögerungen ist beim Bau des Feuerwehrhauses Wolfsanger durch den Baustopp zu rechnen?
Das macht der Stadtbaurat Nolda, die Beantwortung.
Vorsitzender Herr Augustin, es handelt sich um 10 Wochen. Die Bauarbeiten haben ja wieder begonnen.
Erste Nachfrage, Herr Augustin, bitte.
Ist denn die Aufhebung des Baustopps dadurch begründet, dass der Kampfmittelräumdienst gesagt hat, dass dort keine weiteren Kampfmittel mehr zu finden sind?
Nein, sondern der Baustopp war begründet, dass das RP in Darmstadt während der Corona-Zeit besondere Vorsichtsmaßnahmen bei möglichen Kampfmittelentsorgungen vorgesehen hat. Und diese besonderen Regeln, nämlich dass in der Umgebung einer Seniorenwohnanlage beziehungsweise in einer begrenzten Entfernung zum Krankenhaus derartige Arbeiten nicht durchgeführt werden dürfen, diese Regelungen hat das RP inzwischen aufgehoben.
Herr Kisselbach mit der Frage 516 und dann 517, Herr Stadtverordneter Dr. von Rüden.
Frage: Nimmt die Stadt Kassel beziehungsweise nehmen die städtischen Werke die Förderung von LED-Straßenbeleuchtung entsprechend der Richtlinie des Landes Hessen nach § 3 des hessischen Energiegesetzes zur Förderung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen, Kommunalrichtlinie Energie, in Anspruch?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Kiesebach, folgende Antwort. Bisher können wir diese Förderung nicht bekommen, weil wir die Kriterien nicht erfüllen, weder die Stadt noch die städtischen Werke. Wir sind aber jetzt, es besteht jetzt seit 3 Jahren diese Regelung, wir sind aber in engem Austausch, die Kriterien zu erfüllen, beziehungsweise in der Diskussion, ob die zwingend wirklich alle zu erfüllen sein müssen oder ob wir die Chance haben, noch in den Genuss einer Förderung zu bekommen. Das ist in Rede, wird bearbeitet. Derzeit können wir aber die Förderung noch nicht in Anspruch nehmen.
Danke.
Frage beantwortet. Dann ist der Herr Dr. von Rüden jetzt mit der Frage 517 an der Reihe. Danach der Herr Kortmann mit 518.
Welche bisherigen Erfahrungen gibt es bei der Umsetzung des Hygieneplans des Hessischen Kultusministeriums an den Kasseler Schulen? Frau Stadträtin, diese Frage, die liegt jetzt 8 Wochen zurück. Sie können es vielleicht in Ihrer Antwort etwas aktualisieren, denn nicht nur das Ministerium ist ja da aktiv gewesen, sondern auch der Schulträger.
Frau Stadträtin Gothe.
Herr Vorsitzender, Herr von Rüden, die Vorgaben des Hygieneplans des Hessischen Kultusministeriums sind klar formuliert und sie sind in den Schulen gut umsetzbar. Jede einzelne Schule geht sehr verantwortlich mit der Herausforderung der Umsetzung am jeweiligen Standort um. Jede Schule schreibt ihren eigenen, an die räumlichen und personellen Bedingungen angepassten Hygieneplan und überprüft selbst dessen Umsetzung und Einhaltung. In den 3 Schulen, in denen wir aktuell auch Fälle von infizierten SchülerInnen hatten, die Losse-Schule, die offene Schule Waldau und die Schule Königstor, konnte das Gesundheitsamt auf der Grundlage der jeweiligen Hygienepläne gut arbeiten und die standortspezifische Vorgehensweise entscheiden. Bisher hat es keine Probleme und keine Beanstandungen gegeben.
Dankeschön.
Frage beantwortet, Herr Kortmann. Frage 518, danach Herr Dr. Schnell mit der Frage 519.
Ich frage den Magistrat, welcher Personenkreis ist berechtigt, Abfall bzw. Wertstoffe bei den Recyclinghöfen der Stadtreiniger Kassel abzugeben?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Kortmann, folgende Antwort. Primär dürfen das die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel als Anschlussberechtigte. Nachrangig ist es auch möglich, für andere Personengruppen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Kassel haben, dort auch Materialien abzugeben. Aber dann entgeltlich, da die ja nicht entsprechend mitveranlagt werden durch ihren Wohnsitz, den sie nicht in der Stadt haben.
Erste Nachfrage, Herr Kortmann.
Herr Stadtrat, ist es denkbar, insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger aus den angrenzenden Landkreisgemeinden eine entsprechende Vereinbarung mit der Abfallentsorgung des Landkreises zu treffen, damit diese Bürgerinnen und Bürger ihren Abfall, ohne weit fahren zu müssen, direkt in den Recyclinghöfen der Stadt Kassel abzugeben, ohne dass sie direkt zu den Kosten herangezogen werden, sondern diese über die regionale Abfallentsorgung erstattet werden.
Herr Kortmann, nach auch eigener Erfahrung steht den Bürgern des Landkreises Kassel auch eigene Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auch rege genutzt werden. Es gab eine Zeit während der Corona-Pandemie, in dem die Recyclinghöfe und Wertstoffhöfe im Landkreis Kassel geschlossen waren, sodass einige Bewohner der Umlandgemeinden die Gelegenheit genutzt haben, etwas zu entsorgen bei den Stadtreinigern. Dafür mussten sie bezahlen. Eine Vereinbarung, das mit zu arrangieren und zu bezahlen über den Landkreis Kassel, sehe ich als sehr schwierig an, weil schlussendlich über die Anschlusspflicht, über die Müllgebühr die Recyclinghöfe mitfinanziert werden. Und bisher war es so im Hinblick auf die entgeltliche Leistung, dass es damit auch keine größeren Probleme gab.
Herr Zeitler hat das, die zweite Nachfrage. Bitte schön.
Nein, Stefan. Ja, ich habe die Nachfrage, und zwar gerade in Zeiten Corona waren die Recyclinghöfe stark frequentiert. In der Königin-Hofstraße an dem Recyclinghof gibt es erhebliche Verkehrsprobleme bei der Einfahrt in den Recyclinghof, weil der von zwei Seiten möglich ist. Sieht der Magistrat eine Möglichkeit, diesen Andrang und diesen Verkehrschaos dort ein Stück weit aufzulösen, indem nur von einer Richtung aus angeliefert werden kann?
Das ist bekannt. Es war jetzt gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie etwas verstärkt, weil natürlich auch Wartezeiten da waren, Abstand eingehalten werden musste. Wir haben Überlegungen, den Bereich ein wenig zu erweitern, das zu entzerren und damit mehr Aufstellfläche auf dem Grundstück anbieten zu können, um diesen Rückstau in dem Bereich der Königin-Hofstraße dann zu reduzieren. Eine Reduzierung auf eine Anfahrt ist sicherlich schlecht möglich, deshalb versuchen wir das auf dem eigenen Grundstück zu lösen, besser zu lösen in Zukunft.
Danke.
Herr Dr. Schnell mit der nächsten Frage 519.
Nach der Novellierung des Waffengesetzes im vorigen Jahr sind Mitglieder oder Unterstützer verfassungsfeindlicher Vereinigungen, ich zitiere, regelmäßig waffenrechtlich unzuverlässig, was zur Folge hat, dass zwingend waffenrechtliche Erlaubnisse zu widerrufen sind. Dies betrifft jetzt auch Personen, die den mittlerweile aufgelösten Flügel der AfD unterstützt oder ihm angehört haben. Wie stellt der Magistrat sicher, dass aus dieser Rechtslage für in Kassel wohnende Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse die notwendigen Konsequenzen gezogen werden?
Herr Stadtrat Stochler, bitte.
Herr Vorsteher, Herr Schnell, folgende Antwort. Vor der Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis werden alle Antragsteller im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung bezüglich ihrer Person abgefragt beim Bundeszentralregister, beim Hessischen Landeskriminalamt, beim Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister und seit Inkrafttreten des dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes 2019 auch bei den Verfassungsschutzbehörden. Gründe, die zum Ausschluss einer waffenrechtlichen Erlaubnis führen, werden der Waffenbehörde auf diesem Wege mitgeteilt. Insofern ist sichergestellt, dass unzuverlässige Personen keine waffenrechtliche Erlaubnis zum Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Waffen erhalten. Diese waffenrechtliche Überprüfung werden dann in den gesetzlich vorgeschriebenen Abständen spätestens nach 3 Jahren erneut vorgenommen, sodass auch die Erlaubnisse ehemals zuverlässiger und mittlerweile unzuverlässig gewordener Erlaubnisinhaber widerrufen oder zurückgenommen werden können. Zwischenzeitlich eingetretene Änderungen der Rechtslage werden im Rahmen der vorzunehmenden Überprüfung selbstverständlich berücksichtigt. Durch Änderungen der Rechtslage können daher auch ursprünglich zuverlässige Personen unzuverlässig werden, auch wenn sie zwischenzeitlich keine Straftaten verübt haben oder nicht rechtskräftig verurteilt worden sind. Darüber hinaus und losgelöst davon können auch direkte Mitteilungen aller beteiligten Sicherheitsbehörden gegenüber der Waffenbehörde, beispielsweise Einzelverbotsanregungen im Rahmen polizeilicher Ermittlungsverfahren, und zwar unabhängig von den ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen und regelmäßig stattfindenden Zuverlässigkeitsüberprüfungen, zu weiteren Überprüfungen und zum Widerruf oder zur Rücknahme der waffenrechtlichen Erlaubnis durch die Waffenbehörde führen. Insgesamt ist also sichergestellt, dass auch ehemalige Personen und Unterstützer aufgelöster Organisationen waffenrechtliche Überprüfung zugeführt werden und ihre waffenrechtlichen Erlaubnisse bei Vorliegen der gesetzlich geregelten Voraussetzungen widerrufen oder zurückgenommen werden.
Vielen Dank.
Nächste Frage, Herr Stadtverordneter Nölke mit der Frage 520, danach Frau Kleudel mit der Frage 521.
Ich frage den Magistrat, welche Kosten würden entstehen, wenn der Bürgerentscheid gegen den Beschluss bezüglich Standort Neubau Dokumenta Institut erfolgreich wäre?
Herr Stadtbaurat Schnolder.
Sehr geehrter Vorsitzender, Herr Nölke, Sie wissen, und das weiß die ganze Stadtverordnetenversammlung, dass sämtliche demokratischen Beschlüsse, die entweder von der Stadtverordnetenversammlung oder durch einen Bürgerentscheid getroffen werden, natürlich auch finanzielle Konsequenzen haben. Hier kann ich Ihnen, sagen wir, die deutliche Konsequenz nicht sagen. Ja, bisher gab es eine Aufwendung, nämlich die Standortsuche der Stadtverwaltung, die sich ja darum bemüht hat, Standorte vorzuschlagen und dann einen auch im Ende prioritär vorzuschlagen. Das ist, sagen wir, ein nicht ganz unaufwendiger Vorgang, weil wenn der Magistrat im Ende ein baureifes Grundstück zur Verfügung stellt und sagt, das geht da, dann sind da einige Prüfungen vorher auch notwendig, die dann wiederholt werden müssten. Der zweite Sachverhalt ist, es ist uns gelungen, mit dem Parkplatz am Karlsplatz ein stadteigenes Grundstück anzubieten. Das heißt, es sind für dieses Projekt, wo die Stadt selbst sich verpflichtet hat, das Grundstück zu stellen, sind keine Grundstücksankaufskosten notwendig. Wenn es zu einem anderen Standort kommt, kann es auch in diesem Zusammenhang durchaus zu einem Mehrbetrag für dieses Projekt kommen. Das dritte ist, natürlich wird ein Bürgerentscheid an dieser Stelle eine Verzögerung des Gesamtverfahrens zur Folge haben. Welche Risiken mit einer zeitlichen Verzögerung verbunden sind, können wir heute noch nicht sagen.
Erste Nachfrage, Herr Nölke.
Laut der Hessischen Gemeindeordnung gibt es ja beim kassierenden Bürgerbegehren, was einen Beschluss aufheben soll, eine Frist von 8 Wochen, wo man Zeit hat, die Unterschriften zu sammeln. Wann genau endet diese Frist?
Genau weiß ich es nicht, aber sie endet, glaube ich, nach der ersten Juliwoche. Das ist mir so bekannt. Aber kann der Herr Oberbürgermeister vielleicht präzise sagen?
Herr Oberbürgermeister.
Gucken Sie, die letzte Stadtverordnetenversammlung, wann die stattgefunden hat. Dann gab es hier einen Beschluss und dieser Beschluss soll ja mit diesen Bürgerbegehren kassiert werden. Ich weiß das Datum nicht mehr im Kopf. So, und von da an haben die 8 Wochen begonnen zu laufen. Tag danach.
Herr zweite Nachfrage, Herr Nölger.
Angenommen, das Bürgerbegehren ist erfolgreich und ein Bürgerentscheid ist dann zulässig. Bis wann könnte der dann durchgeführt werden?
Ja, das müsste Herr Oberbürgermeister auch beantworten.
Da bin ich jetzt wieder, das Verfahren ist, die Entscheidung muss von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden und danach läuft die Frist über 6 Monate. 3 davon in Vorbereitung und 3 als Varianz, wo es stattfinden kann.
Zwischen 3 und 6 Monaten, wir haben nachgeschaut. Frau Gleuel, tut mir jetzt leid, wir müssen das Ganze jetzt abbrechen, weil wir über die halbe Stunde raus sind. Tut mir leid, dass ich schon aufstehen lassen. Sie sind das nächste Mal dran, ganz sicher. Das ist nämlich die erste.